Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Mit Ingrid Wenzel.
Hallo und herzlich willkommen. Ja, jahrzehntelang wurde Frauen eingeredet, dass sie sich rasieren müssen. Selbst in Katastrophenfilmen werden einem unrealistische Schönheitsstandards vermittelt. Die Welt geht gerade unter, aber Hauptsache die Achseln der Hauptdarstellerinnen sind glatt rasiert. Jetzt gibt's aber was Neues, eine Unterwäschenkollektion mit Haaren, mit künstlichen Haaren, mit Schamhaaren.
Full bush in a bikini. Full bush in a bikini. Full bush in a bikini.
Ja, ich glaube, das muss ich nicht übersetzen. Eine Stimme auf TikTok, ein voller Busch im Bikini. Ja, ist das nur eine Marketingfalle, in die wir hier gerade reinkrachen? Oder doch eine Gegenbewegung? Das ist gleich unser erstes Thema hier im Kompressor. Schön, dass Sie dabei sind. Wir reden jetzt über Schamhaare. Ja, sofort ein Hinhörer. Aber warum ist es ein Hinhörer? Vielleicht, weil vor allem Frauen jahrzehntelang eingeredet wurde, eben keine zu haben. So, aber jetzt kommt der Plot-Twist. Es gibt Unterwäsche mit künstlicher Schambehaarung. Das sind Unterhosen mit Schamhaartoupee, vertrieben von Kim Kardashian.
Your carpet can be whatever color you want. Match, don't match, or switch it up midday. Yeah.
Also da werden zu den Haaren der passende Teppich ausgesucht auf Instagram. Merkwürdige Werbung. Und wir haben ja hier im Kompressor schon öfter über die Produkte von Kim Kardashian gesprochen. Jetzt also auch über diese Full-Bush-Kollektion. Sie hat es geschafft, dass wir jetzt wieder drüber reden. Aber da steckt noch mehr dahinter. Und ich bin froh, dass jetzt Vera Glocke bei mir ist, Kulturjournalistin. Ich bin gespannt, Vera, was du jetzt für Themen an dieser Fellunterwäsche aufhängen wirst. Vielleicht erstmal zum Einstieg. Die sind auch alle ausverkauft. Wobei ich mich da auch frage, ob das vielleicht auch nur eine Marketingstrategie ist. Vera, was für eine Auswahl hat oder hatte man da eigentlich an Intimperücken?
Ja, das sind erstmal so Mikrotangas, das heißt, die sind wirklich sehr, sehr klein, werden eigentlich nur durch kleine, dünne Fäden zusammengehalten und vorne das Schamhaartoupee. Und die gibt es in 12 verschiedenen Ausführungen mit verschiedenen Haarfarben eben und ist kein echtes Haar, sondern Plastik, kostet 42 Euro. Und ich glaube auch persönlich, dass dieses Ausverkauft eher eine Marketingstrategie ist und so eine künstliche Verknappung. Ich habe jetzt noch niemanden gesehen, bei TikTok zum Beispiel, der den Tanga tatsächlich trägt. Er ist aber auch gerade erst rausgekommen.
Ich auch noch nicht. Im Fitnessstudio, in der Umkleidekabine. Trägt man den denn nach innen oder nach außen, Vera?
Also die Haare sind draußen.
Okay, also nicht, also nur für den Look. Ich weiß noch, dass es in der Schule auf jeden Fall, also da wurde man als Mädchen gehänselt, wenn man sich nicht rasiert hat. Kommt dieser Anti-Trend jetzt, ist das überhaupt ein Trend? Kommt der aus dem Nichts oder gab es da euch auch Vorläufer zu?
Also er hat sich schon eine Zeit lang angebahnt. 2024, also letztes Jahr, hat John Galliano für Margiela, das ist eine Modemarke, eine Couture-Kollektion entworfen, wo es auch schon Schamhaartoupees gab. Da hat man die gesehen unter durchsichtigen Kleidern. Das war super interessant. Und Haar ist auch als Material in der Mode eigentlich immer wieder vorgekommen. Ikonisch ist zum Beispiel auch Carla Bruni, die 1994 in einer Art Fellunterhose für Vivienne Westwood gelaufen ist, die auch stark an einen Toupet erinnert hat. Und Kim Kardashian selbst hatte auch 2015 schon mal so eine Art Bikini an, wo es auch sehr viel um Haare und so einen fälligen Charakter ging. Und ganz interessant finde ich, dass Schamhaartoupees auch schon eine längere Geschichte haben. Sie wurden im 16. bis 18. Jahrhundert in Europa populär und dienten da vor allem als so ein Symbol für Gesundheit. Also das heißt, Schamhaar stand eigentlich einer reicheren Elite sozusagen zur Verfügung oder hieß eben, dass man gesund ist. Und in so Zeiten von Syphilis ist dann das Toupet auch in Mode gekommen, um eben eigene Gesundheit auch ein Stück weit zu inszenieren. Und 2024 sozusagen und auch in Verbindung mit Galliano ist bei TikTok zum Beispiel auch vor allem die Schamhaar-Community Bushtok sehr präsent.
Celebrity Bush Aura Readings, The Kardashians Edition. We're gonna start with Kim. Kim is lasered. She's been lasered for a while. Kylie has always gotten a wax, but since she started dating Timothée Chalamet, she's letting it grow a little more.
Ja, das ist die Nutzerin mit dem Namen President Bush. die macht bei TikTok Bush Aura Readings. Das heißt, sie bespricht und rät, welche Schamhaarfrisuren weibliche Stars haben. Hier spricht sie über die Kardashians und sagt eben ja auch, dass Kim keine Haare hat. Und das ist jetzt eigentlich noch nicht mal eine Vermutung, weil wir das wissen, weil die Kardashians sehr, sehr offen sind. Und Kim Kardashian öfter darüber gesprochen hat, dass sie ihre Laserbehandlung bereut. Das heißt, sie hat gar keine Haare mehr. Und ich glaube, das ist auch so ein ganz interessanter Moment jetzt mit Blick auf diese Unterwäsche, weil da natürlich ein interessantes Narrativ aufgeht für die Vermarktung wiederum. Ne? Als würde sich Kim Kardashian jetzt wieder Haare herbeisehen und würde jetzt Unterwäsche genau für diesen Fall entwerfen.
Okay, da hast du ganz schöne Fässer aufgemacht. Also früher gab es schon Toupets, Zeichen der Gesundheit. Die Kardashians sprechen da ganz offen drüber. Und jetzt dieses Beispiel aus Bush Talk kannte ich so auch noch nicht. Heißt es, dass auf Social Media da wirklich also progressiv offen drüber geredet wird oder eher nur so zum Spaß?
Naja, es ist wie immer so eine totale Gleichzeitigkeit von verschiedenen Dingen. Aber bei Bush Talk kann man auf jeden Fall einen sehr freudvollen und humorvollen Umgang mit Schambehaarung beobachten. Da steht der Busch als Zeichen für Freiheit, Selbstbestimmung, Freude mit dem eigenen Körper, also so wie wir es auch aus vergangenen Jahrzehnten, 70ern und 80ern in Deutschland unter anderem auch kennen. Und was ganz interessant ist, dass aber auch diese Bewegung dann wiederum oft zum Beispiel von männlichen Nutzern adressiert wird, die dann schreiben oder rufen so, show me your bush. Und da findet dann auch eigentlich wieder so eine permanente Aushandlung und Domestizierung des weiblichen Körpers statt, also wo es eben darum ging, dass dann wieder alle mitsprechen.
Also die Natürlichkeit ist doch nicht zurück.
Naja, es ist auf jeden Fall so ein Spiel mit Natürlichkeit versus Künstlichkeit. Und im Fall von Kim Kardashian und Skins geht es eher um so eine Performativität des Natürlichen, Authentischen. Also es wird ja auch mal so getan, als würde sie jetzt den Busch zurückbringen, aber sie bringt ja gerade nicht den Busch zurück, sondern eigentlich sozusagen nur die Performance von Busch. Und das ist jetzt auch gar nicht neu für die Marke. 2023 ist von Skims zum Beispiel auch schon ein BH herausgekommen, der Fake Nipple Bra. Das war ein BH, wo vorne nochmal quasi Nippel drauf waren. Das heißt, man verdeckt den eigenen Nippel und dann gibt es wieder einen künstlich hergestellten Nippel. Und das heißt auch hier so eine Inszenierung von Natürlichkeit. Und es geht aber eigentlich immer um Kontrolle. Also es geht ja eigentlich um eine Kontrolle des sozusagen nicht beherrschbaren Körpers in Verbindung mit Fashion.
Also der Körper, so wie er ist, ist nicht in Ordnung, aber irgendwie auch so ein bisschen T-Shirt-Feminismus, dass man sich das jetzt wieder dazu kaufen kann. Oder, also ja, gute Marketingstrategie auf jeden Fall. Oder ist es auch doch progressiv, weil man dort wieder etwas weniger mit Tabus drüber reden kann? Deine Einschätzung?
Also ich finde vor allem, dass man an der Marketingstrategie, also sowohl an dem Produkt, diesem Tanga, als auch diesen Videos, die es jetzt im Umfeld auch gibt, wo zum Beispiel eine 70er-Jahre-Fernsehshow imitiert wird, wo nackte Frauen stehen und dann das Publikum rät, welche Farbe jetzt ihr Busch hat.
Das haben wir gerade gehört am Anfang, ne?
Ja. Ja, genau. Das war einer dieser Clips. Und da sieht man eigentlich schon, dass da eigentlich so antizipiert wird oder sozusagen, dass das alles Teil von einer großen Marketingstrategie ist, wo sehr stark damit umgegangen wird, mit dem Wissen darum, was stark diskutiert wird. Und hier sieht man eben, das ist ein Thema, über das sowohl FeministInnen als auch Konservative stark sprechen werden. Und was man daran eigentlich sieht, ist, wie so verschiedene Mikrotrends wie Bush Talk und aber auch so ein gesellschaftliches Momentum eigentlich von Brands erkannt, angeeignet und inkorporiert werden in eine eigene Marketingstrategie. Und dafür würde ich auch sagen, ist Skims eigentlich schon total bekannt. Ne? Die stellen vor allem Basics her und haben dann immer wieder so einzelne Produkte, die medial eben sehr viel Aufmerksamkeit erregen und diskutiert werden können. Und ich muss sagen, ich finde diesen Aspekt von Natürlichkeit als Drag, der jetzt in diesem Tanga steckt, auch total, also ästhetisch interessant. Aber gleichzeitig hat diese ganze Kampagne sowas sehr Schales und auch Dystopisches, weil eben gar keine Haltung dahinter steckt, hat man so das Gefühl. Es wirkt sehr, sehr orchestriert mit Blick auf so eine Aufmerksamkeitsökonomie und Plattformökonomie. Und das hat, ich habe den Eindruck, es hat sich vielleicht auch so ein bisschen durchgespielt oder ich erlebe da auch sozusagen so eine gewisse Müdigkeit, was das angeht. Vor allem, weil ja gerade in einem rechtskonservativen Kontext sehr konservativ und restriktiv gerade wieder über den weiblichen Körper gesprochen wird. Zum Beispiel mit Blick auf Schwangerschaftsbrüche, Abbrüche und so weiter. Und da finde ich, das hat es sehr deprimierend, so eine Kampagne zu gehen, die sich selber eigentlich nicht mit klarer Haltung zeigt.
Also das nackte Produkt wird dort angepriesen für, was war das, $42?
Mhm.
Dankeschön, Vera Glocke, für diese Einordnung hier live im Kompressor. Vielen Dank.
Danke.
Wenn Sie in einem Satz beschreiben müssten, worauf es beim Kino ankommt, ich hätte da eine Antwort. Beim Kino kommt es darauf an, was im Bild ist und was nicht. Klingt ein bisschen philosophisch, wie das Runde muss ins Eckige. Was im Bild ist und was nicht, bestimmt natürlich der Regisseur oder die Regisseurin. Und dieser Satz kommt von einem, der das amerikanische Kino wie kaum jemand geprägt hat, Regisseur Martin Scorsese. Er steht jetzt aber selber im Bild in einer Doku über seine Filme und sein Leben in Mr. Scorsese. Die fünfteilige Doku blickt auf 50 Jahre Filmgeschichte von, mit und über ihn.
You put it this way, there's a lot of temptation. This temptation on either side of the road, you know.
You mean as an artist or as a man or as...
Both. Because there's no difference. There's no difference. Marriages are breaking up. You have children you can't raise.
Also es geht um Versuchung bei ihm als Künstler und bei ihm als Mensch. Und das könne man auch nicht trennen. Und das heißt bei ihm dann auch, Kinder nicht aufwachsen sehen. Filmkritiker Patrick Wilinski hat die Doku schon gesehen. Erstmal, Patrick, hallo.
Hallo, hallo.
Was macht denn Scorsese für dich eigentlich so bedeutend in der Filmgeschichte?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist schon ein Mann, der ja 50 Jahre Kinogeschichte mitprägt, aber er ist so etwas wie der Puls des amerikanischen Kinos. Alles, was heute so in Serienwelt oder Kino als modern gilt, also so kaputte Typen, toxische Beziehungen, innere Konflikte, Soundtracks voller Pop-Zitate, das hat im Grunde bei ihm angefangen. Und egal, ob jetzt Hits wie Euphoria, Succession oder der Joker, die tragen alles Scorsese-DNA, ne? Weil er Filme gemacht hat, die immer auch die dunkle Seite Amerikas thematisiert haben, die gesagt haben, das Land ist auf Gewalt gebaut und diese Gewalt muss man auch zeigen. Und was mir noch wichtig ist, ist, dass er als Sohn von sizilianischen Migranten immer Filme macht, die diesen Blick eben haben, diesen migrantischen Blick auf Menschen, die kriminell werden, weil sie nicht anders können, weil sie mit dem Rücken zur Wand stehen oder Menschen, die eben nicht aufsteigen können, weil sie Außenseiter sind und Verstoßene. Das sind Erfahrungswelten, von denen ich sagen würde, die sind auch heute immer noch modern und wichtig.
Seine Familie kommt aus Italien. Er ist ja aufgewachsen in New York City und da beginnt die Doku auch irgendwie in den gewaltvollen Straßen von New York. Zeigt die Doku dann, wie aus dieser Gewalt, aus seiner Kindheit dann auch die gewaltvollen Filme, zum Beispiel wie Taxi Driver, dann entstanden sind?
Ja, das macht diese Doku, die ja übrigens seine Kollegin Rebecca Miller gemacht hat, auch eine sehr profilierte Regisseurin, die zeigt das schon sehr gut. Ich fand am Anfang erst was küchenpsychologisch, aber vielleicht ist das einfach so, dass in dieser Kindheit von Scorsese, dass genau dort der emotionale Kern seines Lebens steckt. Also wir lernen ihn kennen als kleiner Marty, der aus dem Fenster schaut, im zweiten Stock der Wohnung seiner Eltern in Little Italy, New York. Er hat Asthma, er lebt in Isolation, in einem sehr kriminellen Umfeld, du hast es schon erwähnt. Und genau da entsteht sein Kino. Er selber sagt ja, the window was my first screen. Das Fenster war mein erster Bildschirm. Und wir sehen, wie dieses Schauen auf diese Welt zu einer künstlerischen Haltung wird. Das Kind, das draußen Gewalt sieht, seinen Vater, der mit einem Vermieter ringt und streitet, der eine Axt dazu holt, das wird dann später zu einem Mann, dieses Kind, der diese Gewalt verstehen möchte. Der versucht, sie auch in den Filmen zu beschreiben. Und wir sehen dazu auch sehr schön montiert übrigens so Szenen eben aus Raging Bull oder The Irishman oder Taxi Driver, wo Kinder eben Momente von Gewalt sehen. Das sind immer Momente, wo die Unschuld endet und das Leben als etwas Gefährliches beginnt. Und man merkt so richtig, wie sich sein Bild und sein Lebensgefühl da formen. Also später hat er ja wirklich Filme über diesen Kreislauf gedreht. Das Erlebte wird bei ihm zum Kino und das Kino, das erzählt wieder von seinem Leben und darauf will die Serie letztendlich hinaus.
Neben seinem eigenen Leben ist Scorsese ja auch einfach ein eigenes wandelndes Filmarchiv, der zu allem auch was sagen könnte. Schafft denn Rebecca Miller, die Filmemacherin, hier noch etwas Neues aus ihm herauszubekommen oder auch was man über ihn oder über seine Filme erfahren könnte?
Ja, ich finde schon. Also was ich sehr schön bei ihr finde, sie lässt ihn erstmal reden mit dieser sehr schönen, sehr einzigartigen Erzählstimme, die er hat. Aber sie hört ihm nicht nur zu, das fand ich auch sehr schön, sie hakt nach, sie fragt, sie sagt, warum filmst du in zum Beispiel deinem Film The Age of Innocence immer Hände? Oder was warst du damals eigentlich für ein Mensch bei den Dreharbeiten? Wovor hattest du Angst? Also sie will wirklich verstehen, was diesen Mann antreibt und sie begegnet ihm dabei, auch immer wieder mit Aussagen von Kolleginnen. Und sie ist da nicht Bewunderin, sie ist eine, die verstehen möchte. Und das Schöne ist auch, dass alles, was er sagt, nicht so die große Wahrheit ist, sondern dann sehen wir eben seine Töchter oder seine beste Freundin, die Editorin Thelma Schoonmaker, die alle auch über ihn sprechen, aber keine Fans sind. Da kommt viel Kritik, viel Zweifel, viel Widerspruch. Und daraus entsteht wirklich ein sehr vielstimmiges, ehrliches Porträt von einem Mann, der sehr, sehr viele Fehler in seinem Leben gemacht hat. Und Miller nutzt dieses Format der Serie, glaube ich, ganz klug, weil sie gibt in jeder Folge ein Thema vor. Eine Folge heißt zum Beispiel Der Sünder. Und dann gibt es eben weniger Analyse von Filmgeschichte, aber vielmehr Analyse dieses intimen Menschen letztendlich, wer er war und wie er diese Meisterwerke dann am Ende geschaffen hat. Also so wird aus diesem Regieguru wieder Mensch. Und das ist schon, glaube ich, eine Leistung.
Ja, wir haben es ja auch gerade gehört in dem Ton, wie sie auch nochmal nachhakt und er über Versuchung da spricht, so eins der großen Themen, die er immer wieder zeigt. Wie nähert sich die Serie diesem einem großen Thema?
Ich glaube, das ist der Schlüssel, um ihn zu verstehen, um sein Werk zu verstehen. Sein katholischer Glaube, seine Herkunft aus dieser katholischen Familie. Scorsese wollte ja Priester werden. Das kann man sich ja gar nicht mal vorstellen jetzt, wenn man diese Filme sieht. Und dann wurde er eben Regisseur, Teil der 68er Gegenkultur. Er wurde drogensüchtig, also jemand, der nach Maßstäben der Kirche ständig gescheitert ist. Und aus diesem Scheitern entsteht sein Drama. Er sagt auch einmal, die Sünde ist wie ein Muskel in meinem Körper. Das fand ich eine erstaunliche Selbstbeschreibung, muss ich sagen. Und die Serie arbeitet das wunderschön heraus. Ich hätte mir zwar gewünscht, dass weniger die großen Meisterwerke wie Taxi Driver, Raging Bull oder Goodfellas im Mittelpunkt stehen, was sie tun über lange Zeit, sondern vielmehr die kleineren Werke von ihm wie Silence zum Beispiel oder The Last Temptation of Christ, wo er wirklich sich mit dem Glauben auseinandersetzt, wo wir auch den spirituellen Scorsese ein bisschen kennenlernen kommen. Auch sein Engagement für Filmgeschichte, das wird dann am Ende so ein bisschen rangeklatscht, muss ich sagen. Das finde ich schade, weil gerade dort auch ein anderer Scorsese sichtbar wird, der über das Kino hinaus auch an etwas glaubt, ja, an etwas Transzendentes glaubt.
Er war ja auch 5-mal verheiratet. Also zwei Töchter beschreiben in der Doku ja auch, dass er als Vater einfach auch nicht da war, weil die Filme einfach vorgehen. Wie privat ist denn diese Doku und ist das eigentlich interessant für die Filmgeschichte, für Moviefans wie dich oder auch für alle anderen, die jetzt nicht Riesenfan oder ihn noch gar nicht so gut jetzt kennen?
Ach, ich finde das schon sehr interessant, weil wie gesagt, auch da ist die Serie wieder sehr nah dran, aber ohne Voyeurismus. Also wir sehen jemanden, der alles kontrollieren wollte in seinem Leben. Das Set, sein Leben, seine Gefühle und auch genau die Ehen. Und daran ist er immer häufig gescheitert. Die Töchter sind da sehr offen. Diese drei Töchter, die er hat, die sagen, wir hatten immer einen anderen Vater. Und die jüngste, Francesca, die ist ja noch Teenagerin, muss man sagen, die sagt, ich habe einen Papa, wie man sich ihn wünschen würde, der da ist, der mit uns Abend isst. Das hatten die anderen gar nicht. Da war er in einer ganz anderen Welt. Der konnte auch nicht wirklich mit seinen Töchtern reden. Das war nicht spannend. Die andere Tochter sagte, zum ersten Mal konnte ich mit meinem Vater sprechen, als ich auf dem Set von Age of Innocence eine Nebenrolle hatte. Mhm. Weil plötzlich hatte ich eine Sprache. Ich war in seiner Welt. Und für diese Momente ist diese Serie wirklich Gold wert, weil so nah kommen wir mit gewissen biografischen Details nicht ran. Wenn man viel über Scorsese weiß, erfährt man hier vielleicht nicht die ganze Welt, aber die Nähe, die diese Serie erzeugt über die 5 Stunden, das ist schon was ganz, ganz Besonderes.
Man hat ja auch die 5-teilige Doku-Serie aus den 5 Perspektiven der Frauen jede Folge drehen können, aber nur so ein Gedanke nebenbei. Du hast da wirklich alle Filme von ihm geschaut, ich sag mal so bestimmt fast 100 Stunden dann damit verbracht. Ja. Und jetzt kommen, ja, mehr, weniger, jetzt kommen 5 Stunden Doku, also noch dazu über ihn. Was bleibt hängen?
Ja, dass er nicht fertig ist. Er ist weiter wütend, neugierig, lebendig und dass diese Bilder, dieses Kino so viele Menschen bewegen und berührt haben und weiterhin bewegen, weil sie eben unbequem sind, weil das ein Mensch ist, der uns kein Happy End gibt, weil er selber sagt, ich weiß gar nicht, was das ist, Happy End. Waren Sie schon mal auf der Straße? Haben Sie sich mal die Welt angesehen? Es gibt kein Happy End. Und ich glaube, man kann hier sehen, dass jemand mit uns spricht, so wie Autoren mit Büchern, er über Filme mit uns über die Welt sagt, das ist schon ein Mensch, ein Kinomensch, muss man sagen. Und sowas kann man selten so direkt kennenlernen und erfahrbar und spürbar machen, wie in dieser wirklich sehr schönen Serie.
Also Mr. Scorsese, die Doku von Rebecca Miller gibt's ab morgen bei Apple Plus zu sehen. Danke an Filmkritiker Patrick Wilinski fürs Einordnen.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen von Frederik Würwig.
Ahoi ist nicht nur der Gruß der Seeleute, sondern auch das tschechische Wort für Hallo. Reichlich ungewöhnlich für ein Binnenland, das keinen eigenen Zugang zum Meer hat. Ähnlich kurios ist das Motto, mit dem Tschechien im kommenden Jahr Ehrengastland der Frankfurter Buchmesse wird. Mit dem Slogan »Ein Land an der Küste« will das Nachbarland auf die eigene literarische Vielfalt hinweisen. Das Motto ist aus dem Stück »Das Wintermärchen« von William Shakespeare entlehnt, dessen Handlung teils in einem Fantasieland am Meer namens Böhmen spielt. Es soll aber nicht erst im kommenden Jahr losgehen. Bereits jetzt auf der Frankfurter Buchmesse 2025 werde das Jahr der tschechischen Kultur eingeleitet, sagte Programmdirektor Martin Kraffel. So seien in diesen Tagen zahlreiche tschechische Schriftsteller und Schriftstellerinnen in Frankfurt, wie etwa Bianca Belova oder Michal Ivers, aber auch Comiczeichner Jindřich Janíček oder die Sängerin Anna Vaverkova. Die rasante Entwicklung von künstlicher Intelligenz setzt auch die Buchbranche unter Druck. So trainieren Tech-Unternehmen aus den USA und China ihre Systeme mit Werken, ohne die Einwilligung der Urheber einzuholen und ohne dafür zu bezahlen. Außerdem erscheinen auf Online-Plattformen immer mehr Bücher, die von KI verfasst wurden. Beobachter befürchten, dass ganze Berufszweige in Zukunft wegfallen könnten, so zum Beispiel der des Übersetzers. Unser Literaturredakteur René Agiga zeigte sich hier im Deutschlandfunk Kultur überrascht von der Reaktion des Berufsverbandes.
In der Politik der Berufsverbände ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass Maschinen keine Gefühle fühlen können, dass sie keine Körperlichkeit prozessieren können, dass sie keinen Sinn für Ironie haben, dass letztlich ein Rest zum Menschlichen fehlt und insofern aus deren Sicht zumindest literarische Übersetzungen vielleicht dann doch nicht so einzuholen ist. Das ist nach meiner persönlichen Einschätzung alles nicht falsch, was da gesagt wird. Es klingt aber doch erstaunlich defensiv gemessen daran, wie umstürzend das Ausgreifen von künstlicher Intelligenz in diesem Feld so ist.
Das Weltkulturenmuseum in Frankfurt am Main hat die neuen Leitlinien gelobt, mit denen die Rückgabe von Kulturgütern aus der Kolonialzeit erleichtert werden soll. Museumsleiterin Larissa Förster sprach hier im Deutschlandfunk Kultur von einem wichtigen kulturpolitischen Signal. Damit werde die Aufarbeitung des Kolonialismus hierzulande weiter intensiviert. Außerdem lobte Förster die Regelungen, die für die Rückgabe der sterblichen Überreste von Menschen gelten.
Sie betonen nicht nur die Notwendigkeit von Repatriierung, sondern auch, wenn es noch zu keiner Repatriierung gekommen ist, die würdevolle Aufbewahrung. Und sie arbeiten mit dem Begriff der Rehumanisierung, also wirklich darauf abzuzielen, dass wir hier auch nicht von Objekten sprechen, sondern verstehen, dass es die sterblichen Überreste von menschlichen Individuen sind. Und dadurch werden auch rituelle und spirituelle Ebenen und Dimensionen hier einbezogen.
Sagt die Direktorin des Weltkulturenmuseums in Frankfurt am Main, Larissa Förster. Während der Kolonialzeit wurden massenhaft Kulturgüter sowie sterbliche Überreste in europäische Staaten gebracht, wo sie gehandelt und in Museen ausgestellt wurden. Erst in jüngerer Zeit gewann die Frage der Rückgabe an die Herkunftsstaaten an Bedeutung.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Der menschliche Körper besteht ja zu 70% aus Wasser. Die Kunstwelt besteht nicht so viel aus Wasser, vielleicht Aquarellfarbe, könnte jetzt aber wirklich mehr werden mit der Ausstellung Wassermusik von Cyprien Gaillard. Multimedialer Künstler aus Frankreich, Video, Fotografie, Installation, Skulptur, also warum nicht auch Wasser? Wasser reinigt, hüllt aus, erfrischt, kann aber auch bedrohlich sein, also wirklich vielschichtige Bedeutung, aber Wasser ist auch immer flüchtig. Cyprien stellt sich damit ausgerechnet die Frage, was ist ein Monument? Und das an einem Ort, der selbst ein ambivalentes Monument ist, dem Haus der Kunst, erbaut als Hitlers Idealmuseum in München. Was Cyprien in seiner Ausstellung Wassermusik in München genau macht, hat sich Tobi Krone angeschaut.
Die Ausstellung beginnt schon in diesem monumentalen Treppenhaus. Doch das ist kaum wahrnehmbar bei diesen faschistischen Überdimensionen des Raumes. Die Stufen sind breit und klotzig aus rotem Marmor, intern von der Haustechnik gern Blutwurst-Marmor genannt, was Farbton und Textur gut auf den Punkt bringt. In diesem Marmor ist an einer Ecke ein handgroßer, schneckenförmiger Ammonit eingeschlossen. Cyprien Gaillard hat ihn dezent gekennzeichnet mit einer kleinen Wasserpfütze.
It's a activation.
Es ist eine Aktivierung. Mit dem Wasser soll der Blick auf das gerichtet werden, was wir sonst nicht sehen würden. Xue Tan, Chefkuratorin am Haus der Kunst. Vielleicht ist diese Urzeitschnecke der Schlüssel, um den Fokus der archäologischen Expedition zu verstehen, die Cyprien Gaillard hier unternimmt. Die architektonische Geschichte des Haus der Kunst beginnt nicht 1937, sondern vor etwa 300 Millionen Jahren.
He is always out there looking
Er schaut da draußen immer nach Dingen, er sucht Dinge. Die Risse im Boden, die Löcher in der Wand. Nach dem Vergessenen, Verlorenen. Im ersten Raum ist es schummrig. Schwaches, fahles Licht lässt einen Archivregale erkennen. Darin Sitzmöbel aus dem Archivkeller im Haus der Kunst. Man sieht eine klobige Sitzbank aus Eichenholz, die sicherlich noch von dem Nazi-Architektenpaar Paul Ludwig und Gerdi Trost stammt. Daneben ein Sofa mit einem rosafarbenen Samtbezug. Man kann sich die restaurativen 50er Jahre vorstellen, wo hier der öffentliche Betrieb mit Modenschauen wieder aufgenommen wurde. Und da ist auch der lässig-modernistische Barcelona-Sessel des Bauhausarchitekten Ludwig Mies van der Rohe zu erkennen. Die erste Irritation. Am Ende des Raumes, an diesem nationalsozialistisch dumpfen Messing-Garderobenständer, hängt ein bisschen wie an einem Galgen eine Marionettenpuppe des Bauhauskünstlers Oskar Schlemmer. Über dieses Objekt hat Cyprien wirklich lange nachgedacht. Über die Geschichte des Bauhausdesigns, genauso wie der Barcelona-Sessel, der ja schon in den 20ern entworfen wurde, aber erst in den 60ern hier ins Haus der Kunst kam. Damit würdigt er dieses nachhaltige Design, das seinerzeit so sehr voraus war. Cyprien stellt oft Fragen an die Moderne. Warum dieser Ausstellungsraum so dunkel ist? Also erstmal gewöhnen sich die Augen an dieses gedimmte Licht. Es geht hier nicht um eine konventionelle Ausstellung von Möbeln. Es ist mehr ein Ausstellen der Gegenwart, eine Würdigung der Vergangenheit in der Gegenwart. Das ist die emotionalere Dimension dieses Werks. Die Gegenwart der Vergangenheit. Sie ist auch das Hauptsujet des Kurzfilms Retinal Rivalry, den Cyprien Gaillard im zweiten Raum zeigt und den man stereoskopisch anschauen kann, also mit 3D-Brillen. Es ist eine Reise unterlegt mit abstrakten Geräuschen und Musik in klaren, teils spektakulären Bildern von einer Altglasdeponie über das nächtliche Oktoberfest, gefilmt aus dem begehbaren Kopf der Bavaria-Statue, über zahlreiche Denkmalskulpturen im öffentlichen Raum, mal von Bischöfen, mal von der dicknasigen Kölner Spottfigur Tönnes. Er versucht zu verstehen, wie diese Denkmäler ihre Bedeutung über die Zeit verloren haben. Manche sind vergessen, manche zerstört, manche bleiben, haben aber inzwischen eine andere Bedeutung. Zum Schluss eine Hommage an das Michael Jackson-Denkmal in der Münchner Innenstadt. Eigentlich steht ja auf dem Sockel der Renaissance-Komponist Orlando di Lasso. Aber weil hier öfter mal gegenüber im Bayerischen Hof Michael Jackson residierte, haben es Fans seit Jahren in Beschlag genommen und verzieren es mit Posterfotos, Jacko-Devotionalien und subtilen Verschwörungstheorien zu seinem Tod. Eine optimistische Botschaft lässt sich aus Cyprien Gaillards Bilderreigen herauslesen. Denkmäler machen wir uns heute selbst. Gaillard zeigt am Ende dieser Ausstellung Archivfotos des Pariser Musée de l'Orangerie, bekannt für Monets großformatige Seerosengemälde. 1944 hatten Bombeneinschläge die Decke beschädigt. Wasser drang ein. Dieser Wasserschaden erzeugte geisterhafte Blumenmuster an der Decke. Sie waren ganz ähnlich wie Monets Seerosen. Wasser als künstlerische Kraft, die Schimmelblumen malt. Cyprien Gaillard öffnet uns die Augen für die Natur, die Kunst, die vor uns da war und die das menschliche Zeitalter mit all seinen Hass- und Zerstörungsfantasien überdauern könnte. Der Kniff dieser starken Ausstellung liegt in dieser mahnenden Perspektive. Vergangenheitsbewältigung hat was mit Zukunft zu tun.
Die Ausstellung Wassermusik können Sie im Haus der Kunst München besuchen. Bis zum 22. März. Und unser Landeskorrespondent Tobi Krone war für Deutschlandfunk Kultur vor Ort. Ich komme mal zu einer anderen Musikrichtung. Und zwar, wie mischt man den Musikstil Kuduro aus Angola zusammen mit Postpunk und experimenteller Elektronik? Und wie das klingt, hören wir jetzt. Hier ist er. So klingt das. Nämlich ein Ausschnitt aus dem Album von unserem Magazin, von dem Groove-Magazin, das wir jetzt bei Das Lesen der Anderen besprechen wollen. Das ist ein Online-Magazin, deswegen kann ich den Ton hier von der Website nehmen. Das Magazin Groove ist nämlich spezialisiert auf Musik und auf Techno-Journalismus. Ja, da entdeckt die Leserschaft neue Musik, wie das hier von Valentina Margaletti und YPY. Und natürlich auch ganz viel Hintergrundwissen, wie diese Musik entsteht. Aber wie so oft im Musikjournalismus, es ist nicht einfach, ein Magazin am Laufen zu halten, wirtschaftlich zu sein, so auch beim Groove-Magazin seit einem Jahr als Verein geführt. Und es wird wieder eine Spendenparty geschmissen dieses Wochenende. Geht Journalismus besser gemeinnützig? Frage ich den Chefredakteur beim Groove-Magazin, Alexis Walz. Hallo.
Hallo.
Was kann denn, ich habe gerade überhaupt Technojournalismus als Wort, habe ich gerade einfach in den Raum geworfen. Ihr macht aber nicht nur Techno, ne?
Wir machen nicht nur Techno, wir machen elektronische Musik und Clubkultur. Also es geht um Tanzmusik. Also wir denken, dass das eine besondere Sparte von Musik ist, weil es eben so dieses Gemeinschaftsmoment hat, weil man zusammenkommen muss, um sie wirklich zu hören und zu genießen. Und das bringt mich auch zu deiner Frage von vorhin. Also wie bringt man diese unglaublich verschiedenen Musikstile zusammen, indem man dazu tanzt? Weil dann spürt man, wie man sich dazu bewegen kann und wie dadurch Gemeinschaft entstehen kann.
Ja, zusammen tanzen, aber auch lesen, wie beim Groove Magazine. Wie ist das? Was würde denn wegfallen, wenn es euch zum Beispiel nicht geben würde? Was kann unabhängiger Musik, Technojournalismus?
Also wir denken erstmal, dass es einfach wichtig ist, über Musik nachzudenken, also Musik nicht nur zu hören, nicht nur zu konsumieren, sondern sich auch wirklich zu fragen, also wer sind die Menschen dahinter, was treibt die an, zu welchen Kulturen gehören die, in was für politischen Kämpfen stehen die, so was für Emanzipationsbewegungen stehen dahinter, all diese Fragen, aber natürlich auch so ganz konkrete Fragen, also wo bekommt man die Musik her, wo geht man hin? Also wir sind ja ein Magazin für den gesamten deutschsprachigen Raum, so die ganze Clubkultur in Deutschland steht ja ziemlich unter Druck, also viele Clubs müssen schließen. Selbst in der Metropole wie Berlin. Und da wollen wir auch sagen, hey, wir müssen uns dagegen stemmen. Wir müssen diesen Menschen, die sich um so eine Öffentlichkeit bemühen, auch eine Stimme geben und einen Raum geben.
Und gemeinsam feiern. Jetzt habt ihr einen gemeinsamen Verein seit einem Jahr jetzt ungefähr für das Magazin. Wie kam es zu dem Schritt eigentlich?
Genau, also das Magazin wurde lange von einem kommerziellen Verlag betrieben, der auch die Specs betrieben hat, also kein kleiner Verlag, aber sie haben gesagt, hey, das lohnt sich nicht mehr, also wir verlieren einfach jeden Monat damit Geld und wir müssen das aufgeben und das ist ja auch bei ganz vielen Musikmagazinen so passiert, auch zum Beispiel bei der Intro, auch international hat man das ja mitbekommen in den letzten Jahren und Jahrzehnten, aber wir haben gesagt, hey, wir wollen das weitermachen und wir haben als Redaktion und mit ehemaligen RedakteurInnen und GrafikerInnen und Fotografinnen, also über 60 Leuten, haben wir diesen Verein gegründet, der nun das Magazin betreibt.
Und gibt es auch irgendwie Vorteile vielleicht, die diese Umstellung jetzt, ich sag mal, von Werbeeinnahmen zu einem gemeinnützigen Verein, gibt es auch Vorteile?
Wir haben auch noch Werbeeinnahmen, aber das ist so ein kleinerer Teil. Aber es gibt natürlich Vorteile, weil wir einfach unabhängiger sind, weil wir selber bestimmen können, was wir machen, also welche redaktionelle Richtung wir einschlagen, so was unser Stil ist. Und natürlich ist es auch zum Teil eine Herausforderung, weil wir auch mehr Arbeit haben, weil wir Verantwortung haben. Wir müssen uns um die ganzen Vereinsbeiträge kümmern, wir müssen Steuererklärung machen, wir müssen Gehälter auszahlen, wir müssen gucken, dass wir mit dem Geld hinkommen und jetzt machen wir eben auch so eine Party, um noch ein bisschen mehr Geld einzusammeln und auch um einfach unsere Leserinnen und Leser zu treffen.
Ja, ich habe auch gelesen, dass die ganzen Music Acts auf ihre Gagen verzichten. Das ist ja ganz schön stark und auch die Leute, die kommen und ein Ticket kaufen, supporten euch damit. Ich habe mich aber gefragt, ob da jetzt einfach nur die Hardcore-Fans von euch hinkommen oder sprecht ihr auch neue Leute, eine neue Leserschaft vielleicht damit an?
Das ist uns ganz wichtig. Also ich bin ja dieses Jahr 50 geworden. Für mich, ich bin mit Musikjournalismus aufgewachsen, aber für die junge Generation ist das ja nicht mehr so selbstverständlich so. Und die wollen wir natürlich auch daran führen. Und das ist ein ganz großer, wichtiger Teil. Und die wollen wir eben auch bei unserer Party dann so persönlich kennenlernen. So.
Und wie macht man das? Das sind ja, ich sag mal, die jungen Leute sind ja eher Leute, die im Internet, die daran gewohnt sind, dass im Internet Content umsonst ist.
Absolut, absolut. Also es ist eine Herausforderung. Wir machen das über unser Praktikum. Also wir bieten Praktikum an. Wir haben immer so ein ganzes Team von PraktikantInnen, die ganz viele unserer Texte schreiben, weil wir gar nicht so viele AutorInnen-Honorare zahlen können so und weil wir eben auch gerne mit denen zusammenarbeiten, weil wir sie an diese Textform heranführen wollen, weil wir auch hören wollen, wie sie die Musik erleben, wie sie jetzt feiern, wie sie elektronische Musik wahrnehmen und so. Das ist dann so ein gegenseitiger Austausch.
Und ändert sich bei denen dann auch etwas an der Art, wie ihr über Musik berichtet, an der Art des Journalismus?
Absolut. Also wirklich Jahr für Jahr, Monat für Monat ändert sich da was. Das merkt man ganz deutlich. Also Schriftkultur tritt natürlich zurück. Also es werden weniger gelesen, es werden mehr Videos konsumiert und so weiter. Auch also der Sprachduktus wird englischer, also es verändert sich ganz viel und das ist natürlich auch für mich so als Musikjournalismus-Veteran spannend zu sehen, dass da so viel immer noch so viel Bewegung dran ist.
Also und jetzt am Wochenende die Party und auf der Website heißt es auch, hat die Groove noch eine Zukunft? Jein, heißt es da.
Ganz genau, es bleibt ein Kampf und deshalb zählen wir eben auch auf unsere LeserInnen und hoffen, dass auch viele von euch da vorbeikommen ins Kokobul in Berlin am Sonntag um 18 Uhr und mit uns feiern und sich mit uns austauschen.
Ja, ich habe gelesen, bis 6 Uhr morgens darf gespendet, gespendet und getanzt werden, ab 15 Euro die Tickets. Herzlichen Dank für diesen Einblick in den unabhängigen Musikjournalismus, in ihrer in die Arbeit vom Groove Magazine, Chefredakteur Alexis Wilds. Dankeschön.
Bitte.